Eine leistungsangepasste Fütterung von Tieren ist die Basis für Gesundheit, Effizienz, Tierwohl und auch geringe Nährstoffausscheidungen. Für Milchkühe wurden dazu Versuchsergebnisse der letzten 20 Jahre gesammelt und auf Basis dieser Ergebnisse die Versorgungsempfehlungen deutlich angepasst. Im heutigen Podcastgespräch erfahren Sie, welche Änderungen auf uns in der Milchviehfütterung zukommen und wie die neuen Normen im deutschsprachigen Raum und auch bei uns in Österreich umgesetzt werden. Ich darf Sie, liebe Zuhörende und Zusehende, und auch meinen Gesprächspartner Dr. Georg Derler aus unserem Institut für Nutztierforschung dazu herzlich begrüßen. Dr. Derler leitet aktuell ein großes Projekt, welches die Umsetzung der neuen Fütterungsnormen in Österreich zum Ziel hat. Der Bogen spannt sich von der Analytik bis zur Futtermittelwirtschaft, von der Praxis bis zu den Ausbildungsstellen. Lieber Georg, herzlich willkommen im Podcast.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute über dieses Thema sprechen dürfen.
Georg, vielleicht zu Beginn. Warum braucht es eigentlich in der Ausbildung, in der Praxis Fütterungsnormen?
Ja, vielleicht mal einleitend gesagt. Man will natürlich, dass man die Kühe in diesem Fall oder generell jedes Nutztier möglichst effizient füttert. Und dazu muss man natürlich einerseits wissen, was braucht das Tier, um jetzt 1 Kilogramm Milch oder 1 Kilogramm Fleisch zu produzieren. Und auf der anderen Seite brauche ich die Kenntnis über die Inhaltsstoffe der Futtermittel. Wie viel Energie, wie viel Eiweiß ist drinnen grundsätzlich und wie gut sind die Nährstoffe verwertbar. Und das ist eben in diesen Normen beschrieben, wie man das ableiten kann.
Das heißt, es geht auch zum Teil um Verhältnisse, um erstlimitierende Nährstoffe, zweitlimitierende Nährstoffe. Und wenn sozusagen einer dieser Bereiche nicht im Lot ist, dann nützt es nichts, beim anderen vorzuhalten, sondern dann erhöhe ich damit nur die Ausscheidungen oder ich bin nicht effizient.
Genau so ist das. Also es ist ja im Prinzip jetzt die tierische Ernährung jetzt nicht groß unterschiedlich von der menschlichen Ernährung. In der menschlichen Ernährung geht es genauso darum, eiweißreiche Nahrungsmittel zu haben, energiereiche Nahrungsmittel, alle Mineralstoffe, Ballaststoffe, Spurenelemente in ausreichender Menge. Und genau das Gleiche gilt eben für die Tiere auch, dass man schaut, dass eben die einzelnen Bedarfe an verschiedenen Nährstoffen, Mineralstoffen, Spurenelemente ausreichend gedeckt sind und natürlich dann auch im optimalen Verhältnis zueinander.
Und ich habe es in der Einleitung ja gesagt, es geht um Effizienz, es geht um Nährstoffausscheidung und es geht auch um Tierwohl eigentlich, oder?
Natürlich, eine bedarfsgerechte Versorgung ist natürlich auch ein Tierwohlaspekt, denn wenn ich jetzt ein Tier absichtlich hungern lasse, das ist zum Beispiel auch in den Gesetzestexten beschrieben, dass das grundsätzlich verboten ist. Also es ist wahrscheinlich in den seltensten Fällen so in der Praxis, dass ein Tier tatsächlich hungert oder starken Hunger erfährt. Aber auch im Hinblick auf Effizienz, aber auch Tierwohl ist es eben natürlich sinnvoll, möglichst ausgeglichen und optimal zu füttern, weil das im Endeffekt dann auch wieder den Bauern oder der Bäuerin zugute kommt, da ja dann möglichst viel Geld dann auch übrig bleibt als Einkommen.
Ich habe am Anfang auch gesagt, es wurden die Normen überarbeitet. Also wir haben sozusagen bisher die Normen aus 2001 in der Milchviehfütterung verwendet und ich habe auch gesagt, dass es im deutschsprachigen Raum vereinheitlicht wird. Vielleicht kannst du zu diesem Entstehungsprozess neuer Normen ein bisschen was sagen und warum wir hier gut eingebettet sind im deutschsprachigen Raum.
Genau, also wie du schon angesprochen hast, es gab bis jetzt diese Empfehlungen aus dem Jahr 2001, das ist dieses Buch, und das wurde eben bis jetzt angewandt. Was heißt angewandt? Das ist zum Beispiel auch die Grundlage für die Rationsberechnungen, die eben die Betriebe zusammen mit Beratern oder selbst machen und die ganzen Formeln und Zusammenhänge, die im Hintergrund dieser Rationsprogramme laufen, basieren eben auf diesen Empfehlungen. Diese Empfehlungen hatten aber gewisse Schwachstellen, zum Beispiel in der Energiebewertung, in der Proteinbewertung von Futtermitteln. Und die hat man jetzt versucht, im Zuge neuer GFE-Empfehlungen, das ist dieses Buch, das ich kurz herzeigen möchte, da auszumerzen und zu verbessern. Und da geht es eben vor allem darum, dass man eben die Verdauungsprozesse im Tier besser berücksichtigt, die Verdauungsprozesse der Energie oder der energiereichen Bestandteile, aber genauso auch die Verdauungsprozesse der proteinreichen Bestandteile der Nahrung. Und das ist eben in diesem Buch ganz detailliert beschrieben.
Im Prinzip ist es so, dass man mehr oder weniger die Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte wieder zusammengetragen hat, die alten Empfehlungen evaluiert hat und jetzt angepasst hat. Und bei diesen Forschungsergebnissen sind natürlich auch unsere österreichischen Ergebnisse mit drinnen. Und wir spielen als Österreich im deutschsprachigen Raum einen wichtigen Part und im Konzert mit, oder?
Das ist ganz klar. Also man muss das so sehen, der deutschsprachige Raum, das ist natürlich zum größten Teil Deutschland, aber da gibt es genauso Forschungsinstitute in Österreich und in der Schweiz, die eben da zusammengefasst werden. Und in diesen Ländern werden im Prinzip diese Normen angewandt. Es ist auch angedacht, das auch noch weiter zu verbreiten, auch im osteuropäischen Raum. Aber eben in diese Normen fließen dann genauso auch unsere Kumpensteiner Daten oder, wenn es gibt, auch andere österreichische Daten ein. Vor allem mein Vorgänger Dr. Leonhard Gruber hat da sehr vieles an Versuchen gemacht, die eben dann genau dort auch mit einfließen.
Was sind ganz große Unterschiede jetzt von der alten zur neuen Norm?
Man muss so sagen, es gibt mal andere Energie- und Proteinbewertungskennzahlen. Also bis jetzt nach der alten Norm hat man auf der Energieseite bei den Milchkühen mit Nel gearbeitet, also der Nettoenergielaktation. Genau. Und auf der Proteinseite mit dem nutzbaren Rohprotein.
Bleiben wir mal auf der Energieseite. Nettoenergiemaßstab heißt, ich bin sozusagen schon direkt beim Produkt. Ich habe die gesamten Verwertungsverluste mit berücksichtigt. Mhm. Und jetzt geht man eigentlich wieder einen Schritt zurück. Man geht auf die umsetzbare Energie und rechnet so. Man bewertet das Futter auf der umsetzbaren Energieseite und dann hat man natürlich den Nettoenergiebedarf der Kuh schon im Kopf, aber man berücksichtigt das sozusagen auf der Tierseite extra, oder?
Genau, also das muss man vielleicht ein bisschen ausführlicher erklären. Man hat einerseits Verdauungsprozesse im Tier, die gewisse Verluste verursachen. Und all diese Verdauungsprozesse werden bei der Ermittlung der umsetzbaren Energie oder metabolischen Energie, die Abkürzung wäre dann ME, werden dort berücksichtigt. Da wird aber noch nicht berücksichtigt, was in dir selbst passiert, also im Zellstoffwechsel.
Verwertung sozusagen.
Die Verwertung in dir, was in den Zellen passiert, wird noch nicht berücksichtigt. Beim alten System der Nel wurden diese Verwertungsverluste in dir dann noch mit berücksichtigt und dann eben die Energie von der umsetzbaren Energie auf die Nettoenergie umgerechnet. Und mit dem wurde dann gerechnet. Das hat aber gewisse Nachteile, da zum Beispiel die Verwertung für die Milchbildung höher ist als die Verwertung für die Fleischbildung. Das heißt, diese Verwertungskoeffizienten sind nicht immer gleich hoch.
Das hat Fehler mit sich gebracht.
Und jetzt ist man hergegangen und hat gesagt, man lässt diese Umrechnung von der umsetzbaren Energie auf die Nettoenergie, aber man berücksichtigt diese Verluste auf der Bedarfsseite. Man muss sich immer vorstellen, wenn man jetzt eine Ration rechnet, hat man eben auf der einen Seite den Bedarf eines Tieres und auf der anderen Seite die Nährstoffe, die das Futter liefert. Und irgendwo zwischendrin braucht man die Grenze. Und man will natürlich, dass der Bedarf des Tieres und das die Nährstofflieferung des Futters gleich hoch sind. Und das wäre dann eine effiziente Fütterung. Und das hat man jetzt eben mit dem neuen System eben von der Nel auf die ME oder umsetzbare Energie verschoben. Aber es ändert sich grundsätzlich an der gesamten Berechnung oder an der Berücksichtigung der verschiedenen Faktoren nichts. Man hat es nur etwas verschoben, weil es auch etwas logischer ist.
Das heißt, wenn ich jetzt ein Futtermittel nach Rosenau sende, bekomme ich in Zukunft dann wahrscheinlich die umsetzbare Energie ausgewiesen. Wir werden in Zukunft auch mehr über die umsetzbare Energie in einem Futtermittel diskutieren, als wir über den Nettoenergiegehalt. Aber an sich ändert sich aus diesem Punkt heraus noch nichts Dramatisches in der Rationsgestaltung.
Nein, also das ist im Prinzip mal eine reine Umstellungssache. Was man vielleicht auch dazu sagen muss, die ME hat insofern Vorteile, weil bei allen anderen Tierarten oder auch Tierkategorien man bis jetzt auch schon mit ME oder umsetzbarer Energie gearbeitet hat. Bei den Mastrindern, man war immer schon ME, bei den Schweinen, bei den Geflügeln, mittlerweile Schafe, auch bei Ziegen. Den Pferden, Schafe, Ziegen ist noch, da gibt es genauso auch noch Nel, das wird aber auch umgestellt werden. Aber es ist das Ziel bei allen dann mit der umsetzbaren Energie zu arbeiten. Wobei man aber sagen muss, die Ermittlung der umsetzbaren Energie ist jetzt schon wieder unterschiedlich zwischen einem Wiederkäuer und einem Schwein zum Beispiel. Das ist nicht komplett die gleiche Formel dahinter, da gibt es schon Unterschiede.
Das
gibt sich aus dem Verdauungstrakt, genau. Aber für die Wiederkäuer ist das auch ein Ziel, in den nächsten Jahren zu vereinheitlichen. Das heißt, dass das für Schaf, Ziege und Rind die gleiche Ermittlungsmethode der umsetzbaren Energie ist.
Wenn wir jetzt auf die tierische Seite schauen, auf der Energie bleiben, wenn wir uns auf den Erhaltungsbedarf einmal darüber reden, also der Erhaltungsbedarf ist jener Energiebedarf, den das Tier sozusagen braucht, um die Grundfunktionen zu erfüllen, um sich ein bisschen fortzubewegen, um Stoffwechselaktivität zu betreiben. Und dieser Erhaltungsbedarf, der hat sich erhöht, haben die Versuchsergebnisse gezeigt.
Genau, der Erhaltungsbedarf hat sich etwas erhöht. Das war, wenn man das jetzt umrechnen würde, sind das, glaube ich, so ungefähr 20%, um die ja höher geworden ist. Das ist keine kleine Menge, genau. Mhm. Der Erhaltungsbedarf hängt eben sehr stark von der Lebendmasse der Kuh ab oder eigentlich von der metabolischen Lebendmasse. Und da haben eben die Versuchsergebnisse der letzten 20, 25 Jahre gezeigt, dass mit dieser höheren Leistung, die Kühe haben, wir haben ja einen Zuchtfortschritt in der Leistung, auch der Erhaltungsbedarf angestiegen ist.
Gleichzeitig hat sich aber auch gezeigt, dass sozusagen sich die Verwertbarkeit der Nährstoffe erhöht hat. Also die Verluste haben sich ein bisschen verringert im Stoffwechsel sozusagen. Das wird jetzt berücksichtigt. Und auf der anderen Seite ist aber dann wieder dazugekommen, dass insgesamt der Bedarf wieder etwas höher geworden ist für die Milchbildung. Ja. Also das hebt sich dann ein bisschen, aber es hat deutliche Veränderungen im Hintergrund gegeben.
Genau, also für 1 Kilogramm Milch, die Kuh produziert, ist der Bedarf niedriger geworden. Das heißt ursprünglich, ich weiß jetzt die Zahlen nicht auswendig, aber das ist eben etwas gesunken. Was heißt das? Für eine Kuh mit relativ geringen Leistungen ist der Gesamtenergiebedarf leicht angestiegen, weil der Erhaltungsbedarf höher ist. Und da wirkt sich natürlich ein geringerer Leistungsbedarf für die Milch weniger stark aus. Das heißt, da steigt er insgesamt etwas an. Bei den sehr hochleistenden Kühen ist der Energiebedarf etwas gesunken, weil da natürlich der Erhaltungsbedarf proportional auch weniger ausmacht. Mhm. Bei den Kühen im mittleren Leistungsbereich ist der Gesamtenergiebedarf annähernd gleich geblieben als wie früher.
Okay. Dann kommt noch etwas dazu und das ist schon spannend. Es wird jetzt das Fütterungsniveau berücksichtigt in den Normen. Erklärst du uns das Fütterungsniveau einmal und warum das so wichtig ist?
Mhm. Für die neue Energieermittlung ist die wesentliche Kennzahl die Verdaulichkeit der organischen Masse. Weil die Nährstoffaufnahme allein bringt dem Tier noch überhaupt nichts. Ich kann viel Stärke füttern, viel Faser. Solange das nicht verdaut ist, kann das Tier nicht nutzen. Und diese Verdaulichkeit der organischen Masse hängt beispielsweise von der Futteraufnahme ab. Je mehr ein Tier frisst, das ist vor allem, wenn die Kühe hohe Leistungen haben, dann geht das Futter rascher durch den Verdauungstrakt durch. Das heißt, es bleibt weniger Zeit, das Futter zu verdauen. Das heißt, die Verdaulichkeit der organischen Masse geht leicht zurück. Wenn jetzt ein Tier wenig frisst, also geringe Leistungen hat, dann bleibt mehr Zeit, dann kann die Faser besser verdaut werden, dann steigt die Verdaulichkeit der organischen Masse an. Und mit dem neuen System gibt es eine Korrektur eben um dieses Futteraufnahmeniveau und damit kann man das berücksichtigen. Das würde heißen, dass das gleiche Futtermittel bei einer niedrigleistenden Kuh einen höheren Energiegehalt hat als bei einer hochleistenden Kuh.
Oder liefert, könnte man sagen. Es liefert mehr Energie, weil es länger Zeit hat, im Verdauungstrakt zu sein und verdaut zu werden.
Genau.
Je schneller der Durchfluss ist, umso eher geht die Nährstoffverdaulichkeit zurück.
Genau. Und es gibt da auch so Modellrechnungen seitens der GFE, die eben das publiziert haben. Man kann da davon ausgehen, in der Gesamtration, dass das so vielleicht zwischen sehr hochleistenden Kühen, die durchaus 25 Kilogramm Futter pro Tag fressen, im Vergleich zu einer trockenstehenden Kuh, die vielleicht nur 8 oder 10 Kilo pro Tag frisst, dass das durchaus so knapp 1 Megajoule umsetzbarer Energieunterschied sein kann, was eben die verwertbare Energie niedriger ist bei der hochleistenden Kuh im Vergleich zur trockenstehenden Kuh.
Okay. Das heißt aber auch umgekehrt gesagt, wenn ich die Leistung sehr stark pushe, geht die Nährstoffausnutzung pro Kilogramm Futter etwas zurück.
Ja,
aber der Erhaltungsbedarf natürlich Anteil fängt mir wieder etwas ab. Das muss man schon dazu sagen.
Eines muss man vielleicht noch dazu sagen. Ja, das stimmt natürlich so, wie du gesagt hast. Das aber auch wieder nur bei Verfütterung der gleichen Ration. Es ist natürlich, wir wissen auch wieder, eine hochleistende Kuh hat deutlich mehr Kraftfuttergeneration als jetzt eine trockenstehende Kuh. Das kommt dann auch zusätzlich als Einflussfaktor dazu. Das heißt, die Gesamtverdaulichkeit wird bei dieser kraftfutterreichen Ration der hochleistenden Kuh schon noch höher sein als bei der trockenstehenden Kuh. Aber das sind dann Unterschiede in der Rationszusammensetzung.
Damit wir das jetzt abschließen, das Fütterungsniveau wird nicht auf der Futtermittelseite berücksichtigt, beim Ausweisen des Energiegehaltes oder dort schon? Schon, eigentlich schon, weil es wird bei Erhaltungsbedarfsniveau sozusagen wird es ausgewiesen, bei relativ niedriger Futteraufnahme. Und dann in der Fütterung wird es im Rationsprogramm auf der Kuhseite berücksichtigt sozusagen. Es kommt weniger an, wenn die Futteraufnahme steigt, oder?
Es wird so sein, dass in einem Analysebefund oder in den Futterwerttabellen wird nur der Energiegehalt auf Erhaltungsniveau angegeben werden. Wir haben das in Fachgruppen auch mit deutschen Kollegen diskutiert, ob es auch Sinn macht, Energiegehalte für höhere Futteraufnahmeniveaus anzugeben. Aber dieses Futteraufnahmeniveau ist gleitend. Also da gibt es dann zum Beispiel 2,83, 3,54 und man kann auf einen Analysebefund nicht jedes einzelne Futteraufnahmeniveau angeben. Die Korrektur erfolgt dann im Rationsprogramm, aber schon noch auf der Futterseite. Okay. Also es ändert sich nicht der Bedarf der Kuh, aber okay, es wird dann im Rationsprogramm, je nachdem wie hoch die Futteraufnahme der Kuh ist, dann der Energiegehalt des Futtermittels angepasst. Das kann man aber dann im Rationsprogramm machen. Vielleicht auch noch kurz erklärt, es wird sich dann an der gesamten Rationsberechnung für den Landwirt nicht viel ändern.
Im Prozess,
er hat schon immer angegeben, wie hoch ist die Lendmasse der Kuh, wie viel frisst die Kuh ungefähr, welche Milchleistung hat sie,
welche Futter-
das wurde bis jetzt schon angegeben. Genau. Und im Hintergrund wird das Futteraufnahmeniveau in den Berechnungen dann mit korrigiert oder mit berücksichtigt und dadurch ändert sich dann eben das Ergebnis. Aber der Landwirt selbst hat mit diesen zusätzlichen Korrekturen jetzt keine zusätzliche Arbeit oder keinen zusätzlichen Aufwand.
Was die Effekte sind in der Fütterung, werden wir später zum Schluss noch reden. Das war die Energieseite, oder? Ich glaube, da haben wir das Gröbste besprochen.
Das Gröbste haben wir da besprochen, ja.
Aber wenn wir jetzt auf die Protein, und das ist die zweite große Stellschraube, wo gedreht wurde massiv, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen.
Genau, beim Protein war die alte Kennzahl das nutzbare Rohprotein am Dünndarm. Das nutzbare Rohprotein am Dünndarm hatte im Prinzip zwei wesentliche Nachteile. Das eine war, dass auch wieder die Futteraufnahme nicht berücksichtigt wurde.
Also die Passagerate
sozusagen. Genau, die Passagerate, also wie rasch das Futter überhaupt durch den Verdauungstrakt durchgeht. Und das hat schon wesentliche Einflüsse darauf, wie gut das Rohprotein verdaut werden kann, vor allem im Pansen. Und das zweite war, in der Hochleistungsfütterung ist ja das unabgebaute Protein, man spricht dann von UTP, von großer Bedeutung. Und bei diesem UTP kann auch die Verdaulichkeit am Dünndarm je nach Futtermittel sehr unterschiedlich sein. Mhm. Da gibt es Futtermittel, die haben eine UTP-Verdaulichkeit von nahezu 100% und andere gerade mal von 50%. Und das ist natürlich für die Nährstoffbereitstellung an die Kuh hat das natürlich einen großen Einfluss. Und das hat man jetzt im neuen System verbessert und korrigiert. Und im neuen System gibt es jetzt das sogenannte dünndarmverdauliche Protein. Und da werden eben einerseits der Abbau des Proteins im Pansen, also das wäre dann das abgebaute Protein oder das Mikrobenprotein, und andererseits die Verdaulichkeit des unabgebauten Proteins im Dünndarm berücksichtigt. Also es wird wesentlich genauer als im Vergleich zum alten System.
Und mittelfristig können auch die Aminosäuren mit eingebunden werden. Es ist mitgedacht. Mhm. Und wenn die Analytik dann steht, kann man selbst die Aminosäurenversorgung am Dünndarm sozusagen sich anschauen, oder?
Genau, es gibt jetzt im neuen Buch auch Empfehlungen für einzelne Aminosäuren. Für alle 20 Aminosäuren sind da Empfehlungen enthalten. Natürlich die wichtigsten sind Lysin, Methion und Cystein. Die wird man vielleicht am ehesten dann sich auch genauer anschauen, aber grundsätzlich gäbe es die Empfehlungen. Wie du schon angeschnitten hast, die Herausforderung ist hier vielleicht noch die Analytik. Man braucht einerseits die Aminosäurenanalytik, aber wenn man es ganz genau macht, braucht man auch wieder den Abbau der einzelnen Aminosäuren im Pansen, wobei das im Wesentlichen mit dem Gesamtprotein gleichgeschalten wird. Also da sieht man jetzt keinen Unterschied zwischen dem Gesamtprotein und einzelnen Aminosäuren. Aber was ich trotzdem auch brauche, ist die Verdaulichkeit der einzelnen Aminosäuren am Dünndarm. Mhm. Und da Daten zu kriegen, das ist schwierig. Da arbeiten wir auch in diesem Projekt, das du am Anfang angesprochen hast, mit der Universität für Bodenkultur zusammen, wo wir eben von Grundfutterproben, die wir bei uns in Gumpenstein ernten, das ganz detailliert analysieren möchten.
Das war die Proteinseite, dann ist noch bei der Faserbewertung, aber das haben wir ja eigentlich in den letzten Jahren auch schon gehabt, die Rohfaser verabschiedet sich sozusagen in den Normen und es kommen die NDF und die ADF mit hinein. Vielleicht dazu noch ein paar Worte.
Genau, Rohfaser ist ja auch bekannt, dass die Analytik relativ ungenau ist. Da gibt es jetzt schon seit vielen Jahrzehnten diese Detergenzanalyse nach Van Soest oder Van Soest, nennt man das im wissenschaftlichen Jargon, wo man dann eben diese NDF, ADF und ADL analysieren kann. Und eben in den neuen Normen kommt die Rohfaser nicht mehr vor, sondern man arbeitet hauptsächlich entweder mit der NDF oder mit der ADF.
Der Vorteil ist, dass ich einfach Zellulose, Hemicellulose und Lignin voneinander trennen kann, weil die ja deutlich unterschiedliche bzw. gar keine Verdaulichkeiten haben.
Genau. Also im Lignin oder im ADL ist nur das Lignin enthalten, im ADF ist Zellulose und Lignin enthalten und im NDF ist Hemicellulose, Zellulose und Lignin enthalten.
Genau.
Und dadurch kann ich eben durch Differenzrechnungen dann noch Hemicellulose, Zellulose und Lignin rausrechnen. Und Lignin ist ja im Prinzip komplett unverdaulich. Das ist der Holzstoff, also das, was wir auch im Holz drinnen haben. Zellulose ist relativ schwer verdaulich und Hemicellulose ist von den Faserbestandteilen das am höchsten verdauliche. Natürlich auch nicht vergleichbar mit Stärke oder Zucker, aber noch das, was am leichtesten verdaulich ist. Und diese Differenzierungen haben einfach gezeigt, dass man damit noch viel genauer auf den Futterwert eingehen kann als mit der Rohfaser, wo dann diese Abgrenzung noch nicht so genau möglich war.
Bevor wir jetzt zur Umsetzung in Österreich gehen und was ihr euch da vorgenommen habt, vielleicht noch, was sind so die großen Effekte der neuen Normen? Du hast ja schon Kalkulationen gemacht, es gibt auch im internationalen Bereich schon Publikationen dazu, weil man es nur die großen Stellschrauben. Werden wir damit effizienter?
Ich hoffe sehr stark, dass wir damit effizienter werden und ich gehe auch davon aus, weil wir einfach die Prozesse in den Tieren noch besser abbilden können. Erste Rechnungen haben gezeigt, dass grundsätzlich die Ergebnisse nach dem alten und nach dem neuen System im Durchschnitt jetzt nicht so groß unterschiedlich sind. Also man hat ja auch das Rad nicht komplett neu erfunden, aber für einzelne Herden oder einzelne Tiere können sich durch das neue Bewertungssystem schon Unterschiede ergeben. Aber da braucht man, glaube ich, noch mehr Erfahrungen. Man hat bis jetzt mit den neuen Empfehlungen vor allem auf Forschungsebene gerechnet. Forschungsbetriebe sind jetzt einige wenige im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, da braucht man noch viel mehr Erfahrung. Aber was sich auch schon gezeigt hat, die Umsetzung der ganzen Empfehlungen, die da in dem Buch drinnen stehen, das braucht schon auch noch einiges an Zeit. Es sind noch gewisse Dinge genauer zu definieren, wie man damit auch umgeht. Und genauere Erkenntnisse dazu wird man dann haben, wenn man das erste Mal dann auch in der Praxis anwendet.
Wenn wir jetzt da in die Umsetzung gehen, also ich habe vorher angesprochen, es braucht auf der analytischen Seite Veränderungen. Dazu läuft jetzt euer Projekt, damit wir Daten aus Österreich einbringen, damit die Bäuerinnen und Bauern mit unseren Zahlen rechnen können, weil wir ja gerade im Grundfutterbereich deutlich anderes Grundfutter haben wie beispielsweise in Norddeutschland.
Mhm. Genau, ich möchte auch nochmal differenzieren zwischen Energie und Protein. Bei Energie sind die Anpassungen in der Analytik eigentlich relativ gering. Man braucht auf der Energieseite eine Kennzahl zur Verdaulichkeit der organischen Masse und da hat sich eigentlich in der praktischen Analytik die enzymlösliche organische Substanz oder kurz sagt man dazu ELOS, das hat sich schon relativ weit etabliert. Das kann das Futtermittellabor in Rosenau schon bestimmen. Da arbeitet man noch daran, dass man die Analytik vereinfacht, dass das in Zukunft auch mit NIRS-Analytik geht, was deutlich billiger und schneller geht. Mhm. Auf der Proteinseite sind die Herausforderungen größer, weil ich da schon gesagt habe, da braucht man wirklich Kennzahlen, wie gut das Futter im Pansen verdaut wird und wie gut es dann auch im Dünndarm verdaut wird. Und diese Analysenmethoden sind nochmal deutlich aufwendiger.
Weil sie schrittweise durchgeführt werden, weil sie sozusagen, schaue mir das Leichtlösliche an, das Mittlere und das sehr Schwerlösliche und das Unlösliche, oder?
Genau. Also das sind oftmals auch Versuche, die man direkt am Tier macht. Also wir hatten ja selber bei uns inzwischen 2000 und 2020 ungefähr 800 Futtermittel in Fistelochsen untersucht, wo man tatsächlich das Futter dann in den Ochsen reinhängt und dann sich anschaut, wie gut das Futter verdaut wird, ist aber sehr aufwendig und kann in der Routineanalytik nicht gemacht werden. Es gibt dann andere Methoden dazu, auch Labormethoden, die das einigermaßen nachstellen können. Da arbeiten wir an der Habelefer Raum bei Gumpenstein jetzt mittlerweile mit dem CNCPS-System. Mhm. Das ist ein System,
kommt
aus Amerika, genau, und ermöglicht eben das Protein in verschiedene Fraktionen aufzuteilen, analytisch. Eben wie du gesagt hast, in die sehr schnell verwertbare bis hin zur unverwertbaren Fraktion. Und ähnlich ist es bei der Verdaulichkeit des UDPs am Dünndarm.
Also das Durchflussproteins, des geschützten Proteins.
Genau, dass im Pansen eben nicht verwertet wird, sondern dann direkt im Dünndarm verdaut werden kann. Und da gibt es genauso wieder Möglichkeiten, das direkt am Tier zu untersuchen, auch wieder sehr aufwendig. Und da arbeitet eben Professor Giros mit seinem Team an der BOKU. Die wollen da eben versuchen, eine Methode zu etablieren, mit der man das auch relativ einfach im Labor analysieren kann, aber auch das wäre noch weit zu teuer für die Routineanalytik. Aber auch dort versucht man dann nochmals NIRS-Ableitungen zu entwickeln, mit denen man das dann auch routinemäßig im Labor schätzen kann.
Okay.
Also das sind durchaus noch einige Herausforderungen, die wir haben, aber wir arbeiten eben in den nächsten 5 Jahren sehr stark daran, eben Daten zu generieren, die man dann für Rationsberechnungen in Österreich
nutzen kann. Das Gleiche passiert in Deutschland und passiert auch in anderen Regionen.
Genau.
Man muss ja auch dazu sagen, dass die neuen Normen sich auch viel besser decken mit den international üblichen Normen in Amerika, in Frankreich und so weiter. Das heißt, man kann auch Daten jetzt nutzen aus anderen Regionen.
Ja, wobei wir gerade, was den Futterbewertungsbereich betrifft, schon auch darauf achten, vor allem mitteleuropäische Daten oder Daten aus dem deutschsprachigen Raum zu haben, weil man auch sagen muss, gerade im Grundfutterbereich, ja. Graslandbestände in Österreich sind schon mal schwer vergleichbar mit Graslandbeständen in Norddeutschland und international ist diese Vergleichbarkeit oft noch schwieriger. Man kann natürlich zum Teil darauf zurückgreifen, aber es ist besonders wichtig, eben auch regionale Daten damit drinnen zu haben, da die eben das Futter in Österreich einfach am besten beschreiben.
Gut, also die Analytik ist gefordert und dann ist natürlich die gesamte Branche gefordert, bis hin zur Futtermittelindustrie, oder?
Genau, also diese Herausforderungen betreffen natürlich nicht nur die Analytik, sondern wie du eben auch gesagt hast, die Futtermittelindustrie. Es geht eben darum, diese Kennzahlen, die man braucht für die Rationsberechnung, dann auch für Futtermittel zur Verfügung zu stellen. Und das betrifft einerseits Einzelfuttermittel, wo man aber grundsätzlich gute Richtwerte in Tabellenwerken hat, die man heranziehen kann.
Auf Kraftfutterseite sind,
ja. Gerade auf Kraftfutterseite. Auf der Protein, also bei Mischfuttermitteln, da geht es eben in Zukunft darum, auch für Mischfuttermittel diese Werte auszuweisen. Da sind wir aber auch wieder beim gleichen Thema. Jedes einzelne Mischfuttermittel analytisch zu bewerten, wird sehr aufwendig und auch sehr, sehr teuer werden. Und auch dabei geht es eben darum, auch mit Hilfe der Werte aus den Tabellenwerken dann für die einzelnen Mischfuttermittel dann eben auch die Pansenabbaubarkeit oder die Verdaulichkeit im Dünndarm abzuleiten.
Und dann sozusagen auch am Sackanhänger anzugeben.
Genau. Am Sackanhänger ist fraglich, ob man es da tatsächlich aufschreibt, weil es dann sehr viele Zahlen werden. Aber zumindest, dass es dann in Futterwerttabellen von den Unternehmen oder online verfügbar ist oder dass das zumindest den Rationsberechnern zur Verfügung gestellt wird, dass das dann im Hintergrund von Rationsberechnungsprogrammen hinterlegt ist und dass man damit rechnen kann.
Gut, jetzt gehen wir vielleicht schon zur Umsetzung. Was ist sozusagen der Zeithorizont? Wann kann der Bauer damit rechnen, dass es bei ihm aufschlägt? Schauen wir ein bisschen in die Zukunft.
Ja, es gibt da konkret genannte Zeiträume, bis zu denen man das umsetzen will. Ich will das jetzt gar nicht so konkret nennen, weil für mich einfach wichtig ist, diesen Umsetzungsprozess einfach sehr klar aufzustellen, dass die Landwirte dann, wenn sie damit beginnen zu arbeiten, sehr klare Richtlinien oder Leitfäden haben, wie man damit umzugehen hat. Ich kann nur sagen, wir haben in dieser Woche begonnen, mal Futtermittelfirmen zu kontaktieren, weil für uns einmal ein wichtiger Schritt ist, bevor wir mit diesen Empfehlungen zu den Landwirten gehen, brauchen wir einmal von den Futtermittelfirmen die Werte, mit denen die Landwirte oder Berater dann rechnen sollen. Mhm. Weil ich habe ja gerade vorher erklärt, das muss einmal für jedes Futtermittel bestimmt sein. Soll man überhaupt in der Rationsberechnung einsetzen? Das heißt, das ist mal der erste Schritt. Dann wird es weitergehen, die Berater zu schulen, auch in die Schulen oder in die Lehre zu gehen, dort Lehrer darüber zu informieren, damit das dann auch wieder an die Schüler weitergetragen werden kann. Auch in der Erwachsenenbildung, LFI oder was in der Meisterkurse. Auch dort muss das schrittweise dann gelehrt werden. Bis wann wir dann tatsächlich zu einer Umsetzung in die Praxis kommen, da möchte ich jetzt gar keinen richtigen Zeitpunkt nennen, weil, wie gesagt, mir ist wichtig, das alles gut vorzubereiten. Und dann, wenn wir sehen, wir sind so weit, dass man das gut anwenden kann, dann wird es auch in der Praxis Aufschlag finden.
Okay, das heißt, wir werden in einem Zeithorizont 26 bis 28 uns bewegen, oder?
Ja, dort irgendwie. Also ich gehe davon aus, dass wir 2025 das noch nicht so weit haben werden. Es gab mal ein Ziel bis Ende 2025 von den deutschen Kollegen, dass das umgesetzt wird. Bin ich mittlerweile etwas skeptisch, weil eben, wie gesagt, für Österreich möchte ich wirklich zuerst mal alle im Vorfeld informiert haben und schauen, dass das alles gut vorbereitet wird, bevor man dann tatsächlich in die Praxis geht.
Und wir brauchen auch die Basisdaten dazu, analytischer Seite,
Seite. Genau, das auch. Und was ich immer sage, was wir ja erreichen wollen als Ziel, ist eine hohe Akzeptanz der Landwirte für dieses neue System. Und das kann ich aus meiner Sicht nur erreichen, wenn man das im Vorfeld gut vorbereitet und dann ein fixfertiges Konzept in der Anwendung für die Landwirte bereitstellt. Wenn da dann vielleicht da oder dort noch Unsicherheiten bestehen und dann arbeiten Landwirte damit und sagen, okay, das funktioniert bei mir nicht, weil das, dann habe ich einfach das Risiko, dass die Akzeptanz in dem Ganzen verloren geht. Und das möchte ich vermeiden. Und deswegen einfach viel Zeit für Vorbereitung und dann mit einem guten, fertigen Konzept dann zu den Landwirten gehen. Weil einen letzten Satz vielleicht noch. Wir arbeiten ja auch in deutschen Arbeitsgruppen mit, die eben an diesen Umsetzungsprozessen arbeiten. Und da hat sich durchaus schon in den letzten Sitzungen oder Online-Meetings ergeben, dass durchaus noch Fragen zu klären sind, dass noch nicht alles hundertprozentig klar in diesem Buch drinnen steht, sondern wo man noch Entscheidungen treffen muss, wie man das dann auch tatsächlich anwendet.
Okay, gut. Ich wünsche dir für dein Forschungsprojekt oder dein Umsetzungsprojekt alles Gute. Da arbeiten ja sehr viele Stellen bei uns in Österreich mit. Es sind alle eingebunden, die wesentlichen Player. Und danke auch, dass ihr auch im deutschsprachigen Raum einbringt, in diesen Arbeitsgruppen mitarbeitet. Und ich wünsche euch viel Erfolg, das in die Praxis dann hinauszubringen, dann, wenn die Zeit reif dafür ist. Alles Gute, lieber Georg. Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören und fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen würden. Und ich freue mich über Ihr nächstes Zuhören bei AgrarScience Wissen kompakt, der HPLV-Raum bei Gumpenstein.